dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo liebe Ketzerinnen und Ketzer, man kann über uns sagen, was man will, aber wir sind nicht feige und wir sind nicht faul. Denn während unserer Aufnahmesession hatten wir schon Margot Käßmann, John Lennox und jetzt kommt Manfred Lütz. Also uns bleibt nichts erspart und auch nicht unseren Zuhörern. Manfred Lütz hat sich wieder mal befragen lassen, natürlich nicht von einem informierten und kritischen Journalisten, sondern, wie bei christlichen Themen üblich, von einem christlichen Stichwortgeber. Der Nachrichtensender Phoenix, der damit wirbt, stets das ganze Bild zu zeigen, zeigte aber, wie bei christlichen Themen üblich, nur das christliche Bild. Und verblüffenderweise musste die Sendung, wie bei christlichen Sendungen üblich, nicht als Dauerwerbesendung gekennzeichnet werden, obwohl es nonstop um die Bewerbung eines neuen Buchs von Manfred Lütz ging. Wer ist Manfred Lütz? Manfred Lütz ist Psychiater und Insasse einer ebensolchen Klinik, allerdings als Chef. Bekannt wurde er jedoch nicht als Psychiater, sondern als polemisch-christlicher Vielschreiber und Fernsehdauergast, der dort mit längst widerlegten und unsagbar platten Argumenten für das Christentum wirbt. Und er ist so ein Schnellsprecher, ne, so ein Maschinengewehr. Und besonders häufig findet man in seinen verblüffend schnell produzierten Büchern eine Verdrehung historischer Fakten. Na, was für mich den Verdacht nährt, die schnelle Produktionszeit könne vielleicht an mangelnder Recherche liegen. Muss man vielleicht nochmal irgendwann erkunden. Ja, und sein neues Buch über den Sinn des Lebens enthält, wie bei christlichen Büchern üblich, keineswegs den Sinn des Lebens, sondern vor allem, jetzt passt mal auf, Fotografien von Kunstwerken, die dem Betrachter ein Gefühl für den Sinn des Lebens vermitteln sollen. Und aus dem Interview, das wie bei christlichen Interviews üblich kreuz und quer durch den Gemüsegarten der Allgemeinplätze meandert, ohne ein Thema je zu vertiefen, habe ich mir jetzt drei Passagen ausgesucht, die ich mit euch besprechen möchte. Ketzeralarm! An meiner Seite sind Christian, Viktor und Ramona. Hallo!
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 So, drei kleine Kapitel und das erste ist das Christentum als Basis der Gesellschaft. Und es ist ja eine der großen Legenden des absterbenden Christentums, eine der häufigsten Schlagzeilen im Moment. Zwar verschwinden überall die Kirchen und zuvor die Gläubigen aus ihnen, aber kaum jemand auf der Straße kümmert sich noch um irgendwelche christlichen Gebote. Aber das Christentum, so heißt es, lebe dennoch weiter, denn es sei die Grundlage für unsere Gesellschaft. Und die Gesellschaft ist ja beweisbar vorhanden. Also, ne? Das Argument ist gar nicht so leicht zu widerlegen. Und Martin Lütz formuliert es so, Zitat: Ich glaube, dass vielen Menschen gar nicht klar ist, dass für die Basis unserer Gesellschaft tatsächlich das Christentum sehr wesentlich ist. Zum Beispiel der Satz, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Das ist für uns hier immer noch so ganz selbstverständlich, hört man so mit halbem Ohr. Aber der war revolutionär, keine andere Kultur macht das. Die Feinde waren zu töten und zu hassen natürlich und die auch noch zu lieben, das war völlig kontraintuitiv sozusagen. Zitat Ende. Also Lütz sagt in seiner Schnellsprechart, ne, die Feindesliebe war damals revolutionär und keine andere Kultur würde das so machen, offenbar bis heute. Und früher wurden Feinde getötet und gehasst und deswegen war die neue Botschaft für die Menschen nicht offensichtlich oder wie Lütz es formuliert, eben dann kontraintuitiv. Und der Mensch hätte eine Intuition, seine Feinde zu töten. Ja, liebe Ketzer, was haltet ihr davon? Was fällt euch auf?
Ich habe jetzt hier mal recherchiert und habe Feindesliebe in den Google eingegeben. Und Wikipedia spuckt mir drei andere Religionen und verschiedene philosophische Traktate zum Thema Feindesliebe aus. Kann es sein, dass er vielleicht das Buch sehr schnell geschrieben hat?
Ja,
ne, und ich habe hier Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Philosophie. Tja, komisch. Das hört sich mehr als an als keiner.
Im Zoroastrismus würde ich das auch vermuten. Also ich habe jetzt kein konkretes Zitat da zur Hand, aber ich würde mal so vermuten, da wird man sowas wahrscheinlich auch finden.
Aber geht es dort um diese goldene Regel nur, ne? Also man soll allen das tun, was andere einem selber tun sollen? Ist es das? Oder ist es wirklich Feindesliebe? Weil das ist ja schon noch so ein bisschen die krassere Nummer. Also ist das nicht vielleicht doch wahr? Liebet eure Feinde, dass das wirklich was Neues war oder so?
Um zu zitieren hier mit meinem gut recherchierten Wikipedia-Text, Buddha selbst hat geschrieben, 500 Jahre oder 300 Jahre, man weiß ja nicht genau wann, vor Jesus, besiege Zorn durch Liebe, besiege Böses durch Gutes, besiege Anhaftendes durch Geben, besiege den Lügner durch die Wahrheit. Wie hat Buddha schon gesagt über die Lehrrede über den Missbrauch? Wenn ein Mensch mich törichterweise falsch behandelt, werde ich ihm den Schutz meiner neidlosen Liebe zurückgeben. Je mehr Böses von ihm kommt, umso mehr Gutes wird von mir ausgehen. Der Duft der Güte kommt immer zu mir und die verletzende Luft des Bösen geht zu ihm. Man sieht, wie es geht über Jesus hinaus irgendwie, ne?
Also Jesus meinte ja mit den Feinden, er liebet eure Feinde, meint er ja nicht alle Feinde so als Kategorie, so als universelle Kategorie, sondern er meinte den Nachbarn, ne, der einen mit irgendeinem Scheiß auf die Nerven geht oder der einen von Kadi zieht, der einen Schuldschein von einem besitzt und dem man was schuldig ist und man kann es vielleicht nicht zahlen und dann wird der unangenehm und so. Ne? Das meinte er mit Feinde, weil wenn das jetzt nicht nur so um Kleinigkeiten gegangen wäre, und ich behaupte, es ging um Kleinigkeiten, dann hätte er ja nicht von der Hölle gesprochen. Ne? Also beim Lütz kommt ja die Hölle plötzlich gar nicht mehr vor. Wo ist denn das plötzlich? Ne? Und das ist ja eine ganz wesentliche Botschaft, die ja auch Jesus neu eingeführt hat. Das Alte Testament ist ja nicht gerade zimperlich, aber es kennt keine Hölle. Also jedenfalls nicht in dem Maße. Und bei Jesus ist es aber ein zentraler Punkt der Verkündigung. Und das hat er hier einfach unterschlagen.
Und ich will da auch an Lukas 19,27 erinnern, wo Jesus sagt, doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, bringt her und schlachtet sie vor mir ab. Fairerweise muss man sagen, das ist hier in einer Parabel und wird von einem König gesagt, der aber für Jesus steht am Tag des Armageddon. Ja, also spätestens am Tag des Armageddon werden wir Atheisten und alle Falschgläubigen abgeschlachtet. Ja, das ist die Friedensbotschaft von Jesus Christus.
Ja, und er zitiert bei Lukas die Sodom-Geschichte und sagt, genau so werde ich es machen, wenn der Menschen so mitkommen. Aber ich will mal das Thema ein bisschen weiterführen. Und zwar, jetzt geht es ja nicht darum, also nicht nur, wer hat als erstes gesagt und wie sind diese Worte genau zu verstehen? Ne, das haben wir jetzt mal besprochen. Aber das war ja nur im Grunde ein Teil der größeren Botschaft, nämlich, dass das eben die Basis unserer Gesellschaft ist. Und nehmen wir mal an, er hätte jetzt recht und wir hätten Unrecht, dass Jesus das so gesagt hat und so gemeint hat. Ist das denn wirklich die Basis unserer Gesellschaft? Liebet eure Feinde und tut Gutes denen, die euch hassen? Kann man das so sagen, dass das unsere Gesellschaft, dass das Fundament ist der Gesellschaft? Was meint ihr?
Die Feindesliebe ist ja an sich ein paradoxes Gebot. Und das liegt natürlich daran, dass es wichtig ist für Religionen, möglichst viel paradoxe Gebote zu haben. Dadurch kann man nämlich sich schuldig fühlen und muss sich daran abarbeiten. Das ist ganz typisch. Viele Inkonsistenten, Sachen, die man nicht machen kann, Sachen, die man nicht einhalten kann. Sex wird verboten, Feinde muss man lieben. Irgendwas, was unmöglich einzuhalten ist. Und das liegt aber daran, dass man es dann vielleicht doch macht. Und dann fühlt man sich schlecht und dann muss man wieder an Religion denken. Und genauso ist es mit der Feindesliebe. Jemand tritt einem auf den Zeh und der war sowieso schon wund und dann denkt man sich irgendwas Böses über ihn und schwupps, ist man schon schuldig. Das ist sozusagen der ganze Trick, der ist. Und es ist ein unrealistisches Gebot, das nicht die Grundlage ist des deutschen Staates. Das deutsche Staat ist eine wehrhafte Demokratie, die angelegt ist darauf, sich eben halt auch gegen Verfassungsfeinde zu wehren. Wir haben deswegen einen Verfassungsschutz. Wir haben sogar das Instrument, dass man möglicherweise faschistische Parteien verbieten kann, auch wenn das nicht benutzt wird, weil die Partei zu klein ist oder zu groß. Aber zwischendrin gibt es nichts. Aber es ist nicht so, dass wir unsere Feinde lieben müssen. Ansonsten müsste Lütz sagen, Adolf Hitler, ich liebe dich. Na, hören wir auch nicht von ihm.
Mhm. Wenn ich das jetzt im privaten Kontext sehe, Nachbarn oder so, wie wir vorher gesagt haben, ist es besser, wenn der Wille dazu gehört, Dinge nicht eskalieren zu lassen, halt immer so ein bisschen deeskalieren. Da finde ich das ja in Ordnung. Das finde ich so sehr schlau eigentlich dann auch.
Also die Frage ist auch, ist der klassische Nachbarschaftsstreit, ne, die Blätter fallen da über den Zaun oder die Kirschen, wem gehören die, sind das Feinde? Oder können die sich nicht leiden und der macht da mal sein Rasenmäher an und so weiter. Ne? Also ob das Feinde sind, weiß ich nicht so richtig. Ne? Ich gehe mal in das nächste. Einen Punkt habe ich noch. Und zwar, es ging darum, ist das Christentum die Basis der Gesellschaft und hier jetzt speziell die Feindesliebe. Aber er macht es ja nur so als Beispiel und sagt, die Basis ist das Christentum für unsere Gesellschaft. Und ich frage jetzt, ist denn das die Basis des Christentums überhaupt erstmal nur? Ist das die Basis der christlichen Kirche? Kann man auf die christliche Kirche mit den Fingern zeigen und sagen, ah, das sind die, die ihre Feinde lieben. Und die Gutes denen tun, die sie hassen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt Kardinal Müller in eine Selbsthilfegruppe für Transsexuelle steckt, kommt da was bei raus? Gibt es da irgendwie Streit oder so, ja? Ich meine, wenn es eine Gruppe gibt, gerade in unserer heutigen Zeit, das mag ja nicht immer so gewesen sein, ich glaube, es war immer so, aber gerade in unserer heutigen Zeit ist doch die christliche Kirche und diese ultrachristlichen, also die wirklich christlichen Leute, ist doch der ständige Stachel, der uns im Fleisch sitzt und der immer Streit macht, auch bei Dingen, die längst entschieden sind, wie zum Beispiel Gleichberechtigung von Frauen, Gleichberechtigung von Homosexuellen, sexuelle Freiheiten, überhaupt im Privatleben und so weiter und so fort, ne, Fortpflanzungssachen und so. Das sind doch die Leute, die immer Streit da reinbringen. Seht ihr das nicht auch so?
Ja, finde ich auch so, ganz ehrlich. Und dass die natürlich auch am unfriedlichsten sind. Oder gerade die Kirchen oder ja, im Mittelalter oder so. Also das waren doch die grausamsten Menschen, die sogar gegen friedliebenden Menschen gegangen sind. Da ging es noch nicht mal um Feinde jetzt. Ja, so muss man das doch sehen.
Ich frage mich, was die Schweizer Garde so beruflich macht. So. Ja, also die bewacht ja den, ob die dann, wenn da irgendjemand ein Papstattentat macht, wird, dass die dann quasi hinterher mit Küssen und mit Umarmungen versuchen, davon abzuhalten, diesen falschen Weg zu gehen. Das, was Christentum als besonders auszeichnet gegenüber anderen Religionen, ist auch der frühe Hass auf ihre Mitbrüder. Also die Feindesliebe ist vielleicht vorhanden, aber die Bruderliebe gar nicht. Denn Montanisten oder hier die Katharer, da hat man immer munter losgemordet oder sie ausgeworfen und gehasst bis aufs Blut. Das hat auch sehr gut funktioniert unter Christen gegen andere Religionen und Atheisten sowieso. Ich meine, wir waren ja höchstens da das Brennholz, um dann vielleicht noch christliche Gläubige dann hinterher zu verbrennen. Also man kann nicht sagen, dass die letzten 2000 Jahre, die geprägt waren in Europa zumindest durch das Christentum, sich als besonders feindesliebende Zeiten herausgestellt haben, auch gegen Muslime. Haben wir, als sie denn quasi hier mal eben zu Besuch waren, die Feindesliebe mit Kanonen und mit Schlachten ausgelebt. Und christliche Herrscher haben untereinander auch jede Menge Feindesliebe praktiziert mit Burgen und anderen Krempel, Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo alle Akteure christlich waren. Ich weiß nicht, ob das sich noch rumgesprochen hat, dass Feindesliebe drinsteht in der Bibel.
Ich gehe mal ins nächste Kapitel und zwar jetzt ziehen wir die Daumenschrauben nochmal weiter an. Ne? Also beziehungsweise uns werden die Daumenschrauben angezogen. Ne? Aua, aua. Und zwar, nachdem also Manfred Lütz das Fundament unserer heutigen Gesellschaft als christlich beschlagnahmt hat, führt er weiter aus, dass sogar menschliche Empfindungen von den Katholiken erfunden wurden. Weil die Katholiken, so sagt er, hätten nämlich das Mitleid erfunden. Und da habe ich ein etwas längeres Zitat und das werde ich euch jetzt mal, aber das lohnt sich, werde ich euch jetzt mal vorlesen. Also Zitat: Mitleid ist eine kirchliche Erfindung. Das habe ich manchmal in Talkshows gesagt. Dann gehen mir immer irgendwelche Atheisten an den Hals und sagen, ich bin aber auch mitleidig. Und ich sage, ja stimmt, aber sehen Sie mal, was Sie von uns haben. Mitleid hatten die Römer nicht, die Griechen auch nicht, die Heiden hatten auch kein Mitleid. Wenn jemand behindert war, dann war der von den Göttern geschlagen und mit dem beschäftigte man sich besser nicht. Da wurde man nämlich auch von den Göttern geschlagen. Und die Christen sagten genau das Gegenteil, nämlich in Behinderten, in Menschen in Not, wie Papst Franziskus, den sie eben erwähnt haben, sagten die Menschen, am Rand der Gesellschaft, da kann man Gott begegnen, Christus begegnen. Das ist das Zentrum und das prägt unsere Gesellschaft. Zitat Ende von Manfred Lütz. Also Lütz meint, Mitleid sei eine kirchliche Erfindung, wohlgemerkt nicht biblisch, sondern kirchlich. Und aufgrund der Historie, ne, weil es ja erstmal die katholische Kirche gab, also auch explizit katholisch, ne, Mitleid eine katholische Erfindung, und die Atheisten hätten ihr eigenes Mitleid also von den Kirchen übernommen. Und bevor die katholische Kirche sich ausgebreitet hat, hatten die Römer und die Griechen und generell alle Heiden kein Mitleid. Und er sagt, behinderte Menschen galten als Strafe der Götter. Und es war riskant, sich mit solchen Menschen zu beschäftigen. Die Christen hätten aber das Gegenteil verkündet und das wäre sogar das Zentrum unserer Gesellschaft. Und er hat am Schluss gesagt, das ist das Zentrum, das prägt unsere Gesellschaft. Also, da habe ich genug auf den Tisch gelegt. Was haltet ihr davon, Viktor?
Ja, also das ist erstmal Quatsch, dass das vom Christentum kommt. Schon im Codex Hammurabi wird gesagt, dass man sich um Witwen und Waisen kümmern soll. Und das ist einige tausend Jahre älter. Und ganz ehrlich, was ist das denn bitte für ein Quatsch, dass die das Mitleid erfunden haben? Ich meine, die Menschheit gibt es seit 300.000 Jahren und das Christentum seit 2.000 Jahren. Also wie sollen wir denn bitte 298.000 Jahre überlebt haben ohne Mitleid?
Aber die Römer hatten das Kolosseum und da haben sie da Löwen gehabt und die Leute da aufgefressen.
Na, da hatten die Mitleid mit den Löwen, weil die Löwen Hunger hatten. Nee, aber ich meine mal im Ernst, dass, also auch da gab es sicherlich Mitleid. Das ist völliger Quatsch, was er da redet. Also eine soziale Spezies, die halt in Gruppen lebt, die kann ohne Mitgefühl gar nicht existieren. Ja? Und man sieht ja auch Verhalten, was halt Mitleid zeigt, auch sogar in Tieren. Ja, also auch Ratten helfen sich gegenseitig zum Beispiel aus irgendwelchen schwierigen Situationen oder Tiere drehen Schildkröten auf den Bauch, wenn die auf dem Rücken liegen oder solche Sachen. Das gibt's alles. Ja, und das bringt dem Tier, was es tut, überhaupt nichts. Das kann halt nur mit so einem gewissen Mitleid erklärt werden.
Man kann diesen Schwachsinn eigentlich nur mit etymologischem Sarkasmus begegnen. Denn wenn wir uns auf das lateinische Wort compassio, was ja Mitleid bedeutet, so haben die Römer dieses Wort benutzt als Fremdwort. Das ist älter als das Christentum. Und dann hatten sie dieses Wort die ganze Zeit benutzt als Fremdwort, wo sie nicht wussten, was das bedeutet, ne? Bis dann endlich die Christen kamen in der Spätantike und ihnen gesagt haben, hört mal auf, ihr habt doch dieses Wort Compassion. Wisst ihr überhaupt, was das bedeutet? Nö, keine Ahnung. Wir haben das Wort schon ewig, ne? Und die Griechen haben das Wort Paskein oder haben auch ein Wort dafür gehabt, aber die wussten nicht, was das bedeutet. Ne? Und wenn man in andere Kulturkreise schaut, zum Beispiel Japan, die hatten das Wort Awaremi, was auch wörtlich Mitleid heißt, das in der klassischen japanischen Literatur vorkam. Und die mussten bis zum ersten Missionar warten, bis sie ihre eigenen Texte verstanden haben und lesen konnten, was das Mitleid denn bedeutet. Denn nach Lützens ist das ja eine christliche Erfindung, die vorher in der Menschheitsgeschichte völlig unbekannt war.
Genau so war es, ja.
Genau so.
Aber nagel uns nicht drauf fest.
Gar nicht anders.
Also ich habe auch noch ein paar Argumente, und zwar, dass man, wenn man behindert war, dass man dann von den Göttern geschlagen war und so, das ist ja halbwegs vorstellbar, ne? Dass man sich fragt, wieso ist dieser Mensch so anders? In der Bibel heißt es, kein Quetschhoden und keine Missgeburt darf sich dem Altar auch nur nähern. Ne, also da gab es kein Mitleid mit denen, die aber eigentlich in die Mitte der Gesellschaft hätten geholt werden müssen. Ne? Jetzt komm, jetzt lass den mal nach vorne und so. Ne? Manfred Lütz spricht ja vom Christentum, nicht vom Alten Testament, aber ich finde es eine Erwähnung wert. Gehen wir zum Christentum. Noch Martin Luther hat mit seinem ganzen Hexenwahn und seinem Dämonenglauben und so hat behauptet, Behinderte entstehen dann, wenn der Satan nach oben kommt auf die Welt und mit einer Frau Sex hat. Entweder so entstehen dann diese Kinder, ne, dann war also praktisch die Frau schuld, die hat sich also mit dem Satan eingelassen. Oder der Satan ist nach oben gekommen und hat die Kinder ausgetauscht. Und daher kommt der Begriff Wechselbalg. Ne, Satan hat es ausgetauscht und deswegen sind die so komisch. Und er hat dann versucht durchzusetzen, dass die getötet werden dürfen. Aber da hatte die Kirche schon die Hoheit verloren. Also das Gewaltmonopol lag schon beim Staat. Und es gibt also einen Schriftwechsel oder irgendwie so eine Korrespondenz zwischen ihm und irgendeinem so Fürsten, der dafür zuständig war. Und er konnte sich dann nicht durchsetzen. Aber er hat sich dafür eingesetzt, dass solche behinderten Kinder, es ging um Kinder, dass die getötet werden. Ne? Und das Zweite und das Dritte mache ich ganz kurz, und zwar die Hexenverbrennung. Von wegen Mitleid. Bei lebendigem Leibe wurden die verbrannt. Und da wurde ein riesiges Spektakel draus gemacht, dass das alle schön sehen können und so weiter. Na, muss man im Grunde gar nicht groß erklären.
Ja, und die Verbrennung von den Hexen ging ja auch noch von unten nach oben, also von den Füßen aufwärts, damit es auch möglichst qualvoll ist. Was ich noch sagen wollte, soweit ich weiß, gibt es doch im Gehirn sogenannte Spiegelneuronen, die dann sich einschalten, wenn wir jemanden leiden sehen und dann in uns selber echtes Leid entsteht dadurch. Biologisch leiden wir daran, wenn wir jemanden leiden sehen. Und ob man dem jetzt nun einen Begriff gibt vor 2000 Jahren oder nicht, evolutionär gibt es das sicherlich schon länger als 2000 Jahre, Mitgefühl gab es auf jeden Fall schon.
Man kann ja auch bei Bonobos oder bei Schimpansen beobachten, dass sie so ein gewisses Mitleid haben und sich gegenseitig trösten. Ich denke, dass es so eine Sache von Primaten ist. Bei uns ist es halt ein bisschen stärker vielleicht, keine Ahnung. Aber es gibt auch Menschen, die können gar kein Mitleid empfinden. Ja. Hat mit Christentum jetzt wirklich nichts zu tun.
Ja. Jetzt versetzt euch mal in die Haut eines Atheisten hinein. Mal gucken, ob ihr das könnt. Ja. Und jetzt guckt ihr da auf Phönix. Und ich muss sagen, ich bin also fast schon ein Fan von Phönix. Ich finde es sehr gut, dass die also mit einer Engelsgeduld da aus dem Parlament und da alles genau, also da kann man wirklich hinter die Kulissen gucken. Und da kommen nicht nur die Schreihälse irgendwie zu Wort. Das ist irgendwie ein guter Sender. Ja. Und gerade deswegen ärgert mich das so. Ne? Also da sitzt man jetzt als Atheist davor und jetzt plappert der Manfred Lütz daher, dass irgendwer, egal wer, hätte jetzt das Mitleid erfunden. Und dann müsste doch dann ein Journalist sofort irgendwie denken, das ist aber irgendwie komisch, habe ich noch nie gehört. Ja, aber die unterhalten sich dann da und so. Man denkt, das kann nicht wahr sein. Ja, das ist praktisch so, wie wenn Angela Merkel interviewt wird und dann heißt es plötzlich, ja, und sie stammt aber eigentlich vom Engel Moroni ab und so weiter. Und sowas, ja, kann sein, man weiß es nicht. Ne? Also das fand ich schon irgendwie sehr komisch. So, und mit dem Schwung gehe ich also ins nächste Kapitel. Das wird nämlich noch schlimmer. Nächstes Kapitel ist Stichwort Menschenwürde, ebenfalls als christliche Erfindung. Der Lütz, der dreht dann immer weiter auf, ne, und der kriegt jetzt Oberwasser. Ne? Der merkt jetzt irgendwie, er kann dieses Gespräch dominieren und den Journalisten so ein bisschen unterbuttern. Also, ne, ermutigt durch kritisches Nachfragen des Journalisten, und bei christlichen Themen ist es ja oft abgekürzt durch so Einwürfe wie, ah ja, oder interessant, oder auch, lassen Sie uns das vertiefen. Gerne vorgetragen mit zusammengekniffenen Augen oder mit einem Stift in der Hand oder einer Brille, die man so um den Finger so schlenkert. Ne? Also holt Manfred Lütz nun also zum finalen Kahlschlag aus. Und zum Schluss muss natürlich dann auch die Würde des Menschen erwähnt werden, weil der Mensch ohne katholische Intervention nicht mehr gelte als zum Beispiel ein Affe. Und jetzt denkt ihr, jetzt komm Jörn, ja, jetzt machen wir halblang, aber freut euch auf folgendes Zitat. Warum hat jeder Mensch eine unschätzbare Würde und ein Affe und irgendwer anders nicht? Warum ist das so? Weil jeder Mensch von Gott geschaffen geworden ist und das ist mehr oder weniger so provozierend das jetzt klingt, eine christliche Erfindung. In den Stammesreligionen war der Mensch vom anderen Stamm, der hieß gar nicht Mensch. Den konnte man auch töten wie ein Tier. Und die Christen glaubten an einen Gott, der alle Völker gleich geschaffen hat. Zitat Ende von Manfred Lütz. Also ich fasse nochmal kurz zusammen, weil es so ein Unsinn ist. Lütz sagt, nur der Mensch hätte eine Würde, nicht jedoch Affen oder andere Tiere. Jetzt ist es schade, dass die Ist gar nicht hier ist. Ne? Der Grund läge darin, dass der Mensch von Gott geschaffen wäre und er sei dadurch mehr oder weniger eine christliche Erfindung, denn in den frühen Stammesreligionen wäre ein Mitglied eines anderen Stammes nicht als Mensch betrachtet worden, sondern eher als Tier. Und zudem würden Christen glauben, dass Gott alle Völker gleich geschaffen habe und folglich würden sie auch alle Völker wertschätzen. Tja.
Ja, das ist ein ziemlich entlarvendes Geschwätz, muss man sagen. Denn was unterscheidet uns denn, was in der sozusagen im Umgang Tiere von Menschen? Nun, Tiere haben keine Persönlichkeitsrechte, haben überhaupt keine Rechte und dürfen deswegen auch als Haustiere gehalten werden. Das hatten wir auch mit Menschen eine ganze Zeit lang. Wir nannten das Sklaven. Und eine Rechtfertigung, eine moralische Rechtfertigung für die Sklaverei war, dass diese Sklaven früher alles Nicht-Christen waren. Man durfte afrikanische Sklaven, durfte man in den USA oder auch woanders halten. Weil das waren, die hatten ja nicht diese Würde wie ein anderer Christ. Und jetzt könnte man genauso fragen, was unterscheidet jetzt ein Affe von einem Menschen? Lütz sagt, es ist nicht die Intelligenz, es ist das magische Zauberpulver, was quasi in die Seele hineingegeben wird. Affen sind wahrscheinlich würde- oder seelelos. Selbst wenn ein Affe sich mit Zeichensprache verständigen kann und zeigen kann, dass er sozusagen den Argumenten und sozusagen mit anderen sich unterhalten kann. Evolutionär gesehen könnte man sich fragen, wann war der erste Mensch mit Menschenwürde da? Hatte der dann Eltern, die würdelos waren? Es zeigt sich, dass das einfach in sich unlogisch ist und keinen Sinn macht und nur durch Zauberglaube und magischen Denken dann irgendwie Sinn ergibt.
Ja, also ich finde das einen völligen Humbug, was er da redet. Hier von wegen, alle Völker wären gleich, lies mal die Bibel. Ja, also das ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Ja, da wird von Gott, der mordet selber, der befiehlt Morde, der belohnt Morde, Genozide, Sklaverei, Vergewaltigung wird da alles befohlen und belohnt und so weiter. In Esra 9,2 auch Rassismus übrigens. Also, dass alle Völker gleich sind, das kann er mal bitteschön den Ägyptern erzählen, denen alle Erstgeborenen ermordet wurden, oder den Amalekitern, wo Frauen und Kinder mit ermordet werden sollten, keine Gnade und so weiter. Die Philister, die Moabiter, die Ammoniter und so weiter. Also, das ist ja eine endlose Reihe von Nationen, die da wirklich zum Tode verurteilt werden in der Bibel. Todesurteil ist absolut nicht kompatibel mit Menschenwürde. Das ist bei uns ja ganz klar.
Aber er sagt ja, die Christen, ja, die gab es ja damals noch nicht im Alten Testament.
Aber Jesus hat nie gesagt, dass das falsch war und verwerflich war und so. Man muss sich hier sicher, im Gegenteil, ne? Und Viktor, ich will dir noch kurz zur Seite springen. Diese ganzen Völkermorde, die du da aufgezählt hast, ne, an den Midianiter und so weiter und so fort, ne, die geschehen ja ohne Not. Das sind ja nicht irgendwie Verteidigungskriege oder irgendwie so in der Hitze der Schlacht, sondern das sind ja eiskalte Morde. Ne, die gehen dahin, um diese Leute umzubringen. Sogar die Leute, die dann gefangen waren, sogar Kinder, wurden dann mit dem Schwert einer nach dem anderen hingerichtet.
Ja, irgendwo werden auch mal 10.000 Kriegsgefangene von einem Berg geworfen oder solche Sachen. Also,
ja.
Das ist ein Kriegsverbrechen.
Ja, wir finden dort also wirklich Schadenfreude, Bösartigkeit und solche Sachen. Ne? Okay, also Ramona, dein Einwurf ist berechtigt, dass das Christentum das aufgehoben hat. Und das ist ja auch die häufigste Ausrede.
Genau, das wollte ich nämlich damit sagen, ja.
Und wir wollen ja auch die wahrscheinlichsten Ausflüchte hier gleich mit in die Sendung heben, dass wir es, ne?
Richtig.
Aber ich finde halt, das ist so monströs riesig, dieses Unrecht, dass da muss mehr kommen, als zu sagen, ja, das gilt ja jetzt irgendwie nicht mehr und so, ne?
Ja, ich meine, die Hexenverbrennung, das ist ja schon mal eine Sache. Und die in Afrika bis vor, was weiß ich, vielleicht gibt es das immer noch, wo ich selbst Videos gesehen habe, vor 10 Jahren noch, wo die Frauen am lebendigen Leib mit dem Busch da verbrannt werden. Also
ich will auch noch kurz was hinzufügen. Und zwar, er sagt ja, warum hat jeder Mensch eine unschätzbare Würde und ein Affe und irgendwer anders nicht? Und ich würde zwar schon einen Unterschied sehen zwischen einem Menschen und einem Schwarm Fliegen, aber zum Beispiel jemand, der einen Hund hat, und da gibt es sicherlich auch große Unterschiede, aber ich hatte mal einen Hund, einen Weimaraner, von denen heißt es, die sind so intelligent, dass die schwer erziehbar sind, weil die durchschauen jeden Trick. Ne? Wenn du sie so ein bisschen bescheißen willst, dann ja, lern das mal und so. Ne? Aber jedenfalls, ich weiß, so ein Hund ist eine Person. Das ist nicht einfach nur ein Roboter oder so, das ist ein Familienmitglied. Der weiß, wenn er was falsch gemacht hat, der weiß, wenn du ihn bescheißt, wenn er eigentlich Anspruch auf was gehabt hätte. Zum Beispiel war er während einer langen Autofahrt total brav und jetzt hat er aber Anspruch drauf, dass er jetzt mal toben darf und so und sagt, mach's einfach nicht. Ne? Der weiß, dass er beschissen wird und so weiter und so fort. Ne? Christian, du hast auch einen Hund.
Und er tröstet, ja. Er kann trösten.
Deine Gefühle und so weiter. Ne? Also ich finde, ja. Das ist zwar alles, man kann das nicht gleichsetzen mit dem Menschen, aber es liegt eben auf einem Kontinuum. Es ist nicht schwarz-weiß, an oder aus. Ne? Und ich finde auch, Tiere haben eine Würde. Ansonsten wäre mir das ja auch scheißegal, wie es zum Beispiel Tieren in der Massentierhaltung geht, aber es ist mir nicht scheißegal und ich handle auch entsprechend. Und ich weiß, es ist strittig, alle regen sich dann irgendwie drüber auf und so, wenn man ihnen dann in ihr Schnitzel reinredet und so, aber ich finde, wenigstens kann man das nicht einfach so durchwinken, wenn jemand sagt, Affe und irgendwer anders hätten gar keine Würde. Und das finde ich sehr unreflektiert und das ärgert mich, dass da nicht einfach wirklich widersprochen wird oder zumindest mal nachgefragt wird. Und ich habe eins noch, weil es ja immer heißt, ja, das Christentum ist ja hier unser Gegenstand und nicht das Alte Testament und nicht Affen, obwohl er Affen explizit genannt hat. Ne? Was ist mit Jesus und der Hölle? Haben Menschen in der Hölle eine Würde? Und wenn sie in der Hölle keine Würde haben, dann hat auch die Drohung mit der Hölle keine Würde. Dass man Leute so erpresst und so eine Verzweiflung dann irgendwie, so einen Zwang ausübt, dass sie sagen, alles nur keine Hölle und so, dann haben sie auch keine Freiheit mehr, keine Handlungsfreiheit. Und ohne Freiheit hat der Mensch auch keine Würde, denn die Handlungsfreiheit gehört mit zur Menschenwürde. Wenn der Mensch nur aus einer Zwangslage heraus handelt oder als Marionette, hat er keine Würde.
Manfred Lütz spielt einen alten Trick aus mit seiner ganzen Argumentation, um auf die Metaebene zu gehen. Und zwar hackt er das menschliche Gehirn. Wir Informatiker kennen uns mit Hacken sehr gut aus. Und ein beliebter Trick zum Hacken ist der Buffer Overflow. Das heißt, es gibt eine bestimmte Anzahl von Sachen, die man sich quasi irgendwo abspeichern kann. Wenn es überfließt, dann werden andere Speicherzellen beeinflusst, die dazu führen, dass man irgendwelche Sachen macht, die nicht gut sind. Und hier haben wir den typischen Fall des Bullshit-Overflows. Wir können eine bestimmte Anzahl von Bullshit kann man vertragen in einer bestimmten Dosierung. Aber wenn er sagt, dass Mitleid eine christliche Erfindung ist, dass nur die Christen Würde haben, oder auch das noch bei der Gelegenheit erfunden haben und das aus göttlicher Basis herauskommt, dann ist das bei vielen Menschen, wahrscheinlich auch bei dem Journalisten, der ihn interviewt hat, dass sein Bullshit-Buffer zum Puffer, zum Überfluss, zum Overflow gekommen und er hat ihn dann in seine Kritikregion, wo er sagen müssen, das ist Bullshit, hat ihn quasi daran behindert, ihn das an den Kopf zu werfen. Vielleicht ist es auch die allgemeine Beißhemmung, dass irgendwann jemand anfängt, über theologischen Zeug zu schwafeln, dass man dann besser sich zurücklehnt und sagt, wenn ich jetzt was sage, gibt es einen 30-jährigen Krieg, das will ich nicht.
Herr Christian, der Interviewer war natürlich auch Christ.
Ne? Es wird aber nicht weniger Bullshit dadurch.
Ja. Victor.
Ja, ich bin völlig entsetzt, dass so etwas hier im öffentlichen Fernsehen läuft. Also ich sehe da wirklich eine anti-atheistische Volksverhetzung mit so einer einseitigen Berichterstattung. Ja, da wird uns unterstellt, wir würden Menschen keine Würde zugestehen, wir hätten kein Mitgefühl, keine Moral. Und ich frage mich, wer lädt so einen Manfred Lütz in so eine Sendung ein? Ja, also das ist ja kein Intellektueller, das sind mit die schlechtesten Argumente, die ich jemals gehört habe. Das ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Es ist lächerlich einfach zu widerlegen. Das müsste der Interviewer selber schaffen. Dafür braucht man nicht viel mehr als ein bisschen Allgemeinbildung. Ja, das müssten irgendwelche Mittelstufenschüler widerlegen können und ein Studierter oder weiß ich nicht, Journalist nicht. Also absurd. Also von so einem Beitrag auf einem öffentlichen Fernsehsender, da fühle ich mich in meiner Menschenwürde verlützt.
Ja. Victor, das ist genau richtig, genau auf den Punkt. Es ist so leicht zu widerlegen oder zumindest mal, dass man Rückfragen stellt. Also das Erste, was einem sofort einfällt, ne, die erste Treffer bei Google oder sowas, ne, das ist einfach wirklich nicht mehr erklärbar, wie sowas zustande kommt. Es ist eine reine Werbeveranstaltung, zwei Christen unter sich, die sich da irgendwas zusammenfaseln und es ist wirklich eine Beleidigung für den Zuschauer, nicht weil da jetzt zwei Christen christlich sind und so, sondern einfach nur, weil Journalismus vorgetäuscht wird, der keiner ist. Und es hätte nicht viel erfordert, um da zum Beispiel auch mal einen dritten Gast einzuladen, der das dann kritisch sieht. Ne? Aber das ist dann, ja, Christian meldet sich sofort und das wäre genau richtig gewesen. Und diese Inhalte, die da breitgetreten wurden, ne, so falsch sie waren jetzt aber auch nicht besonders intellektuell. Das waren alles so Allgemeinplätze und so Plattheiten. Ne? Und das Buch, um das es da ging, das enthielt ja nur Bilder. Das sind ja Bilder von Kunstwerken, ne, weiß auch von Michelangelo und so weiter, ne, wo dann Herr Lütz gesagt hat, ja, und da kriegen dann alle Leute, die das angucken, so ein Gefühl für den Sinn des Lebens und so weiter. Und das war einfach ein ganz fürchterliches Gewäsch, also unterirdisches Niveau. Schade, dass das bei Phoenix läuft, denn Phoenix versucht genau das andere zu machen. Ruhigen, guten, informierten Journalismus, nicht mit Stars, sondern mit Leuten, die was gelernt haben, die was können. Und das war jetzt hier da genau das Gegenteil. Ich rate allen, guckt euch an, aber bereitet euch vor auf den totalen Irrsinn. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet:
Ob Islamisten, orthodoxe Juden oder Fundamentalchristen, Der Irrsinn himmlischer Bodengruppen ist grenzenlos.
Helmut Ordner ist ein deutscher Journalist, Medienentwickler, man sagt Blattmacher und Publizist.
Das war die 152. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Hört euch gleich eine weitere Folge an oder schaut bei unseren Kollegen rein, zum Beispiel der Atheist-Media-Blog mit täglichen News aus der Welt des religiösen Irrsinns, die Artikel von awq.de, der Podcast von Man glaubt es nicht und den YouTube-Kanal von Atheismus TV. Diese Adressen und weitere Empfehlungen findet ihr in den Shownotes. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Jörn, Christian und Viktor. Ich bedanke mich bei den Zuschauern und also Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst. Schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss.
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 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.